Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Es hätte das Kulturereignis des Jahres werden sollen, die Eröffnung des Humboldt-Forums im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss. Wieder und wieder wurde sie verschoben, morgen ist es nun soweit. Von großer Eröffnungsparty kann allerdings keine Rede sein, denn eröffnet wird nur ein sehr kleiner erster Teil des neuen Museums für Weltkulturen und das Corona-bedingt auch nur digital. Überschattet wird die Eröffnung aber längst nicht nur von der Corona-Pandemie, sondern auch von der heftigen Kritik, die das über 600 Millionen teure Prestigeprojekt seit Jahren begleitet. Kritik zum Beispiel daran, dass im Humboldt-Forum Kunstwerke ausgestellt werden sollen, die in der Kolonialzeit in den damaligen Kolonien geraubt wurden. Pünktlich zur Eröffnung wird diese Kritik jetzt wieder laut. Anlass ist ein Tweet des nigerianischen Botschafters in Berlin. Ich habe gerade vor der Sendung mit unserer Kulturkorrespondentin Christiane Habermals gesprochen und sie gefragt, worum genau geht es in diesem Tweet?
Ja, in dem Tweet hat der nigerianische Botschafter bekannt gemacht, dass er eine formelle Rückgabeforderung seiner Regierung an die Bundeskanzlerin und an Kulturstaatsministerin Monika Grütters weitergeleitet hat, in der die Rückgabe der berühmten Benin-Bronzen gefordert wird. Was zu einem Zeitpunkt wie jetzt, so kurz vor der Eröffnung des Humboldt-Forums, sicher auch kein Zufall ist, dass der Botschafter das Thema jetzt nochmal aufs Tapet bringt. Aber klar ist, das Thema ist heikel. Die Benin-Bronzen sind schon fast zum Sinnbild für koloniale Raubkunst geworden. Und diese jetzt im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum noch einmal so zur Debatte gestellt zu sehen, das kann natürlich den Verantwortlichen nicht gleichgültig sein. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu den Bronzen selbst. Die wurden 1897 von den Briten bei einer sogenannten Strafexpedition gegen das Königreich Edo im heutigen Nigeria erbeutet. Mehr als 3000 Bronzen, Terrakotten und wertvolle Elfenbeinschnitzereien wurden nach London gebracht und dort zum großen Teil über den Kunsthandel verkauft. Und diese Bronzen sind heute über den ganzen Globus verteilt auf 47 Museen insgesamt. Und allein Berlin besitzt 440 dieser Benin-Bronzen. Eine der größten und auch schönsten Sammlungen, die jetzt natürlich im Humboldt-Forum ganz besonders schön hergerichtet präsentiert werden sollen.
Die nigerianische Regierung fordert diese Bronzen also nun zurück. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Rückgabeforderung?
Ja, offenbar wird das Schreiben der Botschaft, also es gab schon mal ein Schreiben der nigerianischen Seite vom Sommer 2019, das liegt dem Auswärtigen Amt vor, aber offenbar wurde dieses Schreiben der Botschaft im Auswärtigen Amt nicht als solches, als offizielles Ersuchen gewertet. Stattdessen wird darauf verwiesen, dass man das Schreiben zwar erhalten, aber dass man sich seitdem in einem Dialog darüber befinde. Nun gibt es seit vielen Jahren die Benin Dialog Group, die schon 2008 ins Leben gerufen wurde, an der verschiedene europäische Museen mitwirken. Auch das Königshaus der damaligen Obas, also die Nachfahren, auch nigerianische Politiker und bei der nach Lösungen gesucht wird, wie die Bronzen auch in Nigeria gezeigt werden können. Dort wird ja jetzt bald 2025 ein großes Museum eröffnet werden. Allerdings war da lange von Rückgaben überhaupt nicht die Rede und auch jetzt nur sehr zögerlich. Also man spricht da eher von gemeinsamen Konzepten und Ausstellungen und vor allem von Rotationslösungen oder Leihgaben.
Sie haben es gerade schon angedeutet, es ist nicht das erste Mal, dass die Benin-Bronzen von nigerianischer Seite zurückgefordert werden. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy weist heute in einem Zeitungsartikel darauf hin, dass es schon 1972, also vor fast 50 Jahren, Rückgabeforderungen von nigerianischer Seite gegeben habe. Wie kann es sein, dass die Bundesregierung trotzdem bis heute behauptet, es gebe keine offizielle Rückgabeforderung?
Na, die Geschichte, die Bénédicte Savoy heute in der FAZ recherchiert hat, das ist in der Tat sehr beschämend und auch sehr bezeichnend dafür, wie jahrzehntelang mit den Rückgabeforderungen aus Afrika umgegangen wurde. Man hat sie nämlich schlicht abgebügelt. Jetzt haben sich seitdem die Zeiten geändert und auch die Rhetorik. Also Rückgaben werden generell nicht mehr ausgeschlossen. Sie sind jetzt sogar geboten, heißt es, wenn ein kolonialer Unrechtskontext vorliegt. Aber sowohl die Stiftung, die Museen als auch das Auswärtige Amt ziehen sich da auf eine sehr bequeme Position zurück, indem sie sagen, dass sie nur aktiv werden können, wenn eben eine offizielle Rückgabeforderung einer Regierung vorliegt. Und in diesem Fall zieht man sich immer noch auf die Position zurück, dass es ein solches offizielles Rückgabeersuchen bis heute nicht gegeben habe.
Die Benin-Bronzen sollen eigentlich ab Ende nächsten Jahres im Humboldt-Forum ausgestellt werden, als eines der Highlights. Denken Sie, dass es dazu tatsächlich kommen wird oder könnte dieser Tweet jetzt doch noch eine Rückgabedebatte auslösen.
Also ob es jetzt dieser Tweet sein wird oder ein anderer von anderer Seite, der vielleicht noch kommen mag, auf jeden Fall macht dieser Tweet deutlich, wie ungelöst die ganze Kolonialismusproblematik für das Humboldt-Forum ist am Tag vor der Eröffnung. Auch wenn das Humboldt-Forum die Ausstellungen auch noch so kritisch und multiperspektivisch aufzieht und die Herkunftsgesellschaften als Kuratoren mit einbindet, all das ist angekündigt. Und da werden sicher für ethnologische Sammlungen ganz neue Maßstäbe gesetzt werden, da bin ich mir ganz sicher. Es bleibt trotzdem einer der größten Widersprüche und offene Fragen dieses Hauses, dass nicht plausibel erklärt werden kann, warum wir all diese Objekte hier noch haben. Es wird eine Erblast sein, mit dem sich das Humboldt-Forum auf jeden Fall herumschlagen wird. Und ohne ernst gemeinte Rückgaben von wirklich wertvollen Objekten, da wo es auch wehtut, zum Beispiel bei den Benin-Bronzen, wird das nicht gehen.
Das sagt Christiane Habermals. Die morgige Eröffnung des Humboldt-Forums wird überschattet von einer erneuten Debatte über die sogenannten Benin-Bronzen und Rückgabeforderungen aus Nigeria. Ein musikalischer Psychothriller. Um den geht's jetzt als nächstes hier in Kultur heute. So zumindest beschreibt Regisseur Sergio Morabito die Oper Das verratene Meer. Eine Oper von Hans-Werner Henze, die vor 20 Jahren zum ersten Mal aufgeführt wurde, seither aber eher selten gespielt wird, denn sie ist sehr anspruchsvoll, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Die Wiener Staatsoper hat es jetzt trotzdem gewagt und zeigt eine Neuinszenierung. Regie führten der schon zitierte Sergio Morabito und sein Kollege Jossi Wieler. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere gestern im Livestream für uns verfolgt. Die Geschichte basiert ja auf einem japanischen Roman und ist, genau wie die Musik, komplex. Vielleicht versuchen Sie sich trotzdem zuerst mal an einer kurzen Zusammenfassung.
Ja, also das Ganze ist eine durchaus merkwürdige Geschichte auf den ersten Blick, auf den zweiten vielleicht dann doch nicht so. Es geht um ein Muttersöhnchen und dieses Muttersöhnchen, das vertreibt sich die Freizeit entweder zu Hause eingeschlossen, weil die Mutter eben sehr herrisch ist, der Vater ist gestorben und er versucht immer wieder zu fliehen und verbindet sich dann mit einer Jugendgang. Also diese Mischung aus dem Zuhause sitzen, dem Gefängnis gleichsam und dann eben immer wieder auch Gewalt. Es wird eine Katze etwa getötet als Mutprobe. Das ist die eine Ebene. Und in diese Konstellation, das ist die zweite Ebene, kommt dann ein Seemann hinein. Und dieser Seemann, den findet die Mutter attraktiv und auch der Sohn. Und daraus entwickelt sich, um es dann doch gleich vorwegzunehmen, zu spoilern, eine tödliche Geschichte. Denn der Seemann fährt nicht mehr zur See. Er arbeitet in der Modeboutique dieser Frau, dieser Mutter und daraufhin, weil er das Meer eben verraten hat, wird er am Ende tatsächlich von dieser Jugendgang und auch dem Sohn hingerichtet. Er ist aber selber auch damit irgendwie ein bisschen einverstanden, weil er eben sagt, er ist zwischen Meer und zwischen Land. Das sind natürlich auch alles symbolische Dinge, die da eine Rolle spielen.
Dann hören wir vielleicht mal rein. Wie hört sich das Ganze musikalisch an? Das also mal ein kleiner Eindruck von gestern Abend, Hans-Werner Henzes Oper Das verratene Meer an der Wiener Staatsoper. Wie würden Sie das charakterisieren musikalisch?
Das, was wir da gehört haben, diese sehr heftige, eruptive Wellen- und Meermusik, die spielt eine große Rolle. Das ist eines der zahlreichen Zwischenspiele in dieser Oper, die gleichsam dann auch die inneren Gefühlszustände der Protagonisten widerspiegeln, auch insgesamt so eine aufgewühlte, düstere Atmosphäre zeigen. Henze ist, was die Stimmenbehandlung betrifft, das ist ja nur eine Frau, eine Frauenpartie und der Rest sind Herrenpartien, bis auch noch ein Countertenor von dieser Jugendgang, ist die Stimmbehandlung zum Teil eher ins Sprechen hineingehend. Das heißt, da hat man nicht die ganz großen ariosen Stellen. Das Schwelgerische, Ausufernde findet sich tatsächlich in diesen Zwischenspielen. Eine komplizierte Partitur, die Simone Young sehr, sehr gut, finde ich, mit dem Orchester der Wiener Staatsoper auch umgesetzt hat, soweit man das über den Stream beurteilen konnte. Und ja, ein selten gespieltes Stück. Ich bin sehr froh, muss ich sagen, das auf diese Weise zumindest erleben zu können.
Inszeniert haben Sergio Morabito und Jossi Wieler, die schon oft zusammengearbeitet haben. Ich habe schon gesagt, Morabito vergleicht Das verratene Meer mit einem Psychothriller. Spiegelt sich das auch in der Inszenierung?
Ja, und das liegt auch vor allem am Bühnenbild von Anna Fiebrock. Die ist ja immer eigentlich oder fast immer zusammenarbeitend mit Wieler und Morabito. Das ist ein Raum, der durchaus flexibel bespielt werden kann und auch wird an diesem Abend. Es gibt einerseits so den Eindruck eines Hafens, einer Lagerhalle, dann auch wiederum vielleicht so einer Fabrik, also die verschiedensten Möglichkeiten, auch eben eines Schiffs. Das Ganze geht sehr schön, sehr elegant ineinander über. Es ist eine sehr dunkle Stimmung und dieser Psychothriller wird tatsächlich herausgearbeitet, indem Wieler und Morabito versuchen, so die Schnittlinie zwischen ganz klaren Handlung und eben surrealen Momenten umzusetzen. Das machen sie ja in ihren Arbeiten öfters. Hier ist es vielleicht sogar ein bisschen weniger surreal, ein bisschen weniger gebrochen, als man das von anderen Regiearbeiten kennt. Aber das funktioniert auf diese Weise, wie sie es machen, wirklich sehr, sehr gut.
Ich glaube, es ist jetzt schon deutlich geworden, diese Oper ist komplex und anspruchsvoll und das gilt eben auch für die Gesangspartien. Wie gelingen die in Wien?
Ganz ausgezeichnet. Der Bo Skofus singt die Partie des Seemanns Ruschi. Das ist ein Mann fürs Schwierige, der singt gerne Alban Berg, Schönberg, auch so Rollen, bei denen man eben nicht nur schön singt, sondern auch sehr viel Rhythmus braucht. Das macht er ganz hervorragend. Die Dame, die umworben wird von ihm, Vera Lotte Böcker als Fusako, auch sehr überzeugend. Und Josh Lovell ist dieser Noburu, der eben zwischen Mutter und dieser Vaterfigur, an der auch irgendwie ein bisschen erotisches Interesse hat, diesem Seemann sehr zerrissen. Das spiegelt sich auch vokal sehr gut wider. Also es ist eine große Empfehlung und es wird noch einmal diese Produktion bei der Wiener Staatsoper vor Weihnachten auch gestreamt.
Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über Hans-Werner Henzes Das verratene Meer an der Wiener Staatsoper. Dankeschön. Und wir bleiben noch einen Moment in Österreich, wo das Kulturleben zwar auch noch eingeschränkt ist, wo aber zumindest die Museen schon wieder öffnen konnten. Seit gut einer Woche dürfen sie wieder Besucher und Besucherinnen empfangen und viele österreichische Museen feiern das in diesen Tagen mit neuen Ausstellungen. In Bregenz zum Beispiel, da gibt es jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die nächste Kunstbiennale in Venedig, die im übernächsten Jahr stattfindet. Der österreichische Pavillon auf dieser Biennale wird dann von einem queeren KünstlerInnen-Duo gestaltet, von Jakob Lena Knebel und Ashley Hans Scheierl. Und im Kunsthaus Bregenz haben sich die beiden schon jetzt ein bisschen ausgetobt. Christian Gampert.
Das Eismeer von Caspar David Friedrich ist im Bregenzer Kunsthaus als riesiges begehbares Bühnenbild aufgebaut. Eine bläulich schimmernde Installation sich türmender Eisschollen, die ein bisschen aussehen wie zu groß geratene Matratzen aus dem nächsten Bettenlager. Und es gibt zu dem Romantiker Friedrich einen kleinen Unterschied. Während im Original unter den Eisschollen ein Segelboot untergeht, steht hier ein Plüschsofa auf den hölzernen Eisattrappen, auf dem das Publikum entspannt Platz nehmen kann. Ist das unsere Situation in der Corona-Krise, der Rückzug ins Private? Jakob Lena Knebel und Ashley Hans Scheierl wollen ganz offenbar auf die falsche, biedermeierhafte Gemütlichkeit hinweisen, die uns die Pandemie durch unsere erzwungene Isolation aufnötigt, während drumherum eisig die Krise tobt. Das ist nicht falsch, aber auch ein wenig plakativ. Sowieso sind die beiden als artifizielle Figuren fast interessanter als die Arbeiten selber. Person und Werk gehen eine bizarre Symbiose ein. Denn alle Zuschreibungen von Geschlecht werden hier durch Selbstinszenierung obsolet. Jakob Lena Knebel, der oder die eigentlich Martina heißt, hat die Namen ihrer beiden Großeltern übernommen. Ihre Arbeiten verfremden meist modische Accessoires, sie selber trägt orientalische Gewänder. Ashley Hans Scheierl hieß früher Angela, machte lesbisch inspirierte Performances, drehte Splatterfilme, wurde per Testosterongaben vorerst zum Mann und fragt jetzt offensiv Geschlecht, was ist das eigentlich? Beide Künstlerinnen wissen über Leben und Werk beredt Auskunft zu geben. Jakob Lena Knebel.
Also wir haben viel mit Fetischismus zu tun. Wo zieht es uns hin? Was stößt uns ab? Und wie dringen praktisch die Dinge, die Identität der Dinge in unsere Identität und Körper ein?
Die künstlerische Umsetzung solcher Fragen ist bei den beiden manchmal obszön, manchmal banal. Denn während einerseits die Dinge eindringen, zum Beispiel auf einem Riesenfarbfoto der Besen der grüngewandeten Hexendarstellerin Knebel in den Schritt von Partnerin Scheierl im fleischfarbenen Mieder, So müssen die Körper dann wieder dekonstruiert werden. In dem von Ashley Hans Scheierl inszenierten Raum stehen einzelne Körperteile als groß aufgeblasene Zeichnungen auf Stelzen einsam herum, wie in einem Splatter-Comic. Am Eingang ein langer Duschvorhang, als betrete man einen Operationssaal.
Ja, der Körper wird auseinandergenommen. Ich versuche hier eine Art Cyborg-Subjektivität darzustellen. Also eine Subjektivität, die weggeht von dem humanistischen Ideal des Körpers.
An Leonardo da Vinci denkt hier wirklich niemand. Hier stehen exkrementartige braune Schläuche auf Gerüsten. Es gibt Falli, Extremitäten, putzige Tierchen und topfartige Frisuren. Die ganze Arbeit heißt Labor. Jakob Lena Knebels Saal dagegen sieht aus wie eine Kirche. Streng verlegte gelbe Teppiche laufen auf einen Schrank mit allerlei Nippes zu. An der Wand Fotos brutalistischer Architektur, ansonsten in Blumenkübeln aufgespannte Damenstrumpfhosen, die in der Form von Sonnenblumen präsentiert werden. Ein ödes Schaufenster für Kitschdesign und schlechten Geschmack. Die beiden Räume, die die Künstlerinnen gemeinsam gestaltet haben, sind da viel stärker. Der Hexenwald, der sich wie ein begehbares Set für einen Märchenfilm gibt, ist atmosphärisch dicht und kann mit seinen Hexenfigurinen an Ausgrenzungsdiskussionen anknüpfen. Und über der pseudoromantischen Eismeer-Rekonstruktion hängt ein Kronleuchter in Form des Covid-19-Virus. Das ist immerhin eine Gegenwartsdiagnose. Bei Knebel und Scheierl aber spürt man, trotz aller Schrillheit, auch die Tragik solcher Transgender-Lebensentwürfe. Anders als Gilbert und George, das sich selbst lässig als Gentleman karikierende Londoner Künstlerpaar, sind Knebel und Scheierl eher melancholische Spaßmacher.
Meint Christian Gampert. Seasonal Greetings heißt die neue Ausstellung im Kunsthaus Bregenz mit Arbeiten von Jakob Lena Knebel und Ashley Hans Scheierl. Das Erzbistum Köln steht in der Kritik. Es geht um Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und den Umgang damit. Dem Kölner Erzbischof Wölki wird vorgeworfen, einen schweren Fall nicht gemeldet und vertuscht zu haben. Wir haben hier im Deutschlandfunk ausführlich darüber berichtet. Zwar hat das Erzbistum mittlerweile ein Gutachten zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt in Auftrag gegeben, aber dann nicht veröffentlicht. Ganz ähnliche Vorwürfe gibt es auch in Polen. Dort sorgt gerade ein neuer Dokumentarfilm für Aufsehen. Der Film beschuldigt einen der wichtigsten polnischen Geistlichen und Papst Johannes Paul II. Martin Sander berichtet.
Don Stanislaw, eine 80-minütige Fernsehreportage des Privatsenders TVN, entlarvt das sündige Leben von katholischen Geistlichen und zeigt, wie die Vorgesetzten ihre Affären vertuschen. Der Dokumentarfilmer Marcin Gutowski geht in seiner Reportage aber einen Schritt weiter. Er kratzt auch am Ansehen von Johannes Paul II., der 2014 heilig gesprochen wurde. Widerwillen ins Wanken gebracht hat das Denkmal dieses Papstes sein engster Vertrauensvoter. Stanisław Dziwisz. Dziwisz diente dem früheren Erzbischof von Krakau Karol Wojtyła und späteren Papst über 4 Jahrzehnte als Privatsekretär, besonders in den späten Jahren des von Parkinson gezeichneten Kirchenoberhaupts entschied Dziwisz über den Zugang von Personen und Informationen und nahm für seine Dienste auch Geld. Zuletzt wurden zahlreiche internationale Kirchenskandale publik, bei denen unklar ist, wie viel Verantwortung Johannes Paul II. Trug und wie viel sein Privatsekretär Dziwisz. Das schlimmste Beispiel: Johannes Paul II. Förderte den mexikanischen Priester und Gründer der Kongregation Legionäre Christi, Marcial Maciel de Goliado, stellte ihn gar öffentlich als Vorbild für die Jugend hin, obwohl gegen de Goliado seit den 1960er Jahren immer wieder auch vom Vatikan ermittelt worden war. Wegen Drogenmissbrauch, Korruption und fortgesetztem sexuellen Missbrauch.
Die Geschichte der Legionäre Christi übertrifft alle düsteren Geschichten, mit denen wir es in der Kirchengeschichte in den vergangenen 2000 Jahren zu tun hatten.
Bilanziert der Priester und Moralphilosoph Andrzej Kobyliński von der Warschauer Kardinal Stefan Wyszyński Universität. Zahlreiche Priester und Gelehrte der polnischen katholischen Kirche stimmen Kobyliński zu, doch die Mehrheit der Bischöfe blockt ab. Vor allem schweigt der Papstsekretär und heutige Erzbischof im Ruhestand Kardinal Stanisław Dziwisz, dessen Vertuschen der Pädophilie-Affären, Geld und anderer Kirchenskandale, dessen Lügen und Ausflüchte, dokumentiert Marcin Gutowski in seiner Reportage. Am Ende eines ausgedehnten Katz-und-Maus-Spiels warnt der verschwiegene Dziwisz den Filmemacher per Handy.
Das, was ihr mit mir macht, ist eine Hexenjagd. Das habe ich nicht verdient. Bei Gott, dem Herrn, 39 Jahre lang habe ich dem Papst gedient. Es geht doch um Polen. Und wir werden hier einen internationalen Skandal auslösen. Skandal
in Narodowie. Doch der Skandal ist schon da und er verändert das Bild der katholischen Kirche in Polen grundlegend.
Nach diesem Film haben die Menschen angefangen, ihre Dokumente für einen Kirchenaustritt vorzulegen. Jeder zweite Bekannte von mir geht jetzt aus der katholischen Kirche fort,
sagt die LGBT-Aktivistin Monika Drubkowska aus Gorzów Wielkopolski, dem früheren Landsberg an der Warte. 47% der polnischen Jugendlichen lehnen Umfragen zufolge die Kirche inzwischen ab. Die katholische Kirche Polens ist zwar nach wie vor allgegenwärtig, sie pflegt ihre Nähe zur nationalkonservativen Staatsführung, doch ihre Macht steht auf tönernen Füßen.
Martin Sander über den polnischen Dokumentarfilm Don Stanisław, ein Film über sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche und wie sie vertuscht wird. Und was sonst noch wichtig war heute in der Welt der Kultur, das weiß Katrin Weller.
Die Forderung, Kultur im Grundgesetz zu verankern, die ist nicht neu. Jetzt aber haben zahlreiche Kulturschaffende eine Petition gestartet, um die Kultur als kollektives gesellschaftliches Interesse ins Grundgesetz aufzunehmen. So heißt es in dieser Forderung. Die Freiheit der Kunst ist ja bereits festgeschrieben. Nun soll auch der Schutz von Kunst und Kultur aufgenommen werden. Zu den Unterstützern der Initiative gehören Filmemacher Wim Wenders, Trompeter Till Brönner und Kampnagel-Intendantin Amelie Deuffelhardt. Sie sagte in Deutschlandfunk Kultur zur Initiative und zum Zeitpunkt der Petition:
Das ist einerseits eine sehr symbolische Geschichte. Sind Kunst und Kultur wirklich so wichtig, dass sie im Grundgesetz verankert sein müssen? Und das ist ja quasi ein Bekenntnis zur Wichtigkeit nicht nur zu unserem kulturellen Erbe, sondern auch zu unserer gesamten Landschaft, so divers sie ist, freie Szene, neue Initiativen und so weiter. Das gehört alles dazu, genauso wie die Staatstheater, die Opernhäuser oder die großen Konzerthäuser. Und sicherlich hat die Zeit was damit zu tun, denn viele der Kulturschaffenden befürchten natürlich, dass wenn das viele Geld, das jetzt gerade ausgegeben wird, für Corona-Hilfen, was ja auch gut ist, dass das irgendwann wieder zurückgeholt wird und dass man dann sehr schnell auch dran denkt, Kunst und Kultur anzugreifen, was ich persönlich gar nicht für sinnvoll halten würde, um Einsparungen zu machen.
Das sagte Amelie Deuffelhardt, Intendantin von Kampnagel. Sie gehört zu den Erstunterzeichnerinnen einer Petition, die den Schutz von Kultur und das Recht auf unbeschränkte Teilhabe am kulturellen Leben im Grundgesetz verankern will. Innerhalb von 6 Wochen sollen jetzt 50.000 Unterschriften zusammengetragen werden, denn dann dürfte die Initiative ihr Anliegen beim Petitionsausschuss vortragen. Nach dem Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei nun einen weiteren Tatverdächtigen gefasst. Der gesuchte 21-Jährige aus dem Berliner Clan-Milieu wurde gestern Abend in Berlin verhaftet, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit. Nach seinem Zwillingsbruder wird weiterhin international gefahndet. 3 weitere mutmaßliche Täter hatte die Polizei Mitte November festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Von der Beute, Juwelen von unschätzbaren Wert, fehlt bisher jede Spur. Die 15. Ausgabe der Documenta hat heute ihr künftiges Logo präsentiert. Es gehe auf einen weiterentwickelten Entwurf eines Studierendenkollektivs aus Jakarta zurück. Mit dem Symbol der beiden Hände verweist es auf das sogenannte Lumbung-Prinzip. Das hat die indonesische Kuratorengruppe Ruang Krupa der Ausstellung zugrunde gelegt. Kern dieses Prinzips seien Teilen, Solidarität und Freundschaft. Lumbung ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird.
Die Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Danke. Der letzte Tag vor dem Lockdown, wie die Menschen in Konstanz am Bodensee diesen Tag verbracht haben, das hören Sie gleich ab 10 nach 6 in den Informationen am Abend. Ich bin Enne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin und einen schönen Abend.